die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von «Die Weinbrater».
Jawohl, und heute denken wir uns mal schnell ins Burgund, aber nur ganz schnell, weil wenn man das Burgund so runterfräst, dann kommt noch ein anderes Weinanbaugebiet, nämlich das Beaujolais.
Das Beaujolais, wo seinen Anfang nimmt an der letzten, vielleicht bekanntesten Weisswein-Stadt vom südlichen Burgund, nämlich Mâcon. Und das zieht sich durch bis auf Lyon. Auf 55 Kilometer Strecke haben wir vor allem Granit im Untergrund, sandige Böden oben drauf und natürlich dann irgendwo auch wieder einen schönen Kalkanteil, wie man das in Frankreich kennt, oder dann andere Gesteinsschichten, die sich abwechseln. Ganz im Süden ist der Beaujolais, ja, wie würdest du sagen, nicht ganz der Hit?
Also ja, ich glaube, im Beaujolais kann man sagen, je südlicher dass man fährt, desto mehr Finger weg vom Wein, weil desto schlechter wird er. Und damit sind wir ja aber auch mal gerade so ein bisschen bei der Einordnung von Beaujolais, weil, ja, ich sage jetzt, Beaujolais kann ein bisschen den Ruf haben, nicht ein ganz einfaches Weinanbaugebiet sein. Oder wenn man sogar sagen will, es gibt auch ein paar Klischees. Zum Beispiel, die Weine sind ein bisschen schwierig, sind oft einfach nicht so schön, es ist viel Massenware, es ist viel so Wässerli-Zeug rum. Also ja, das sind Sachen, die einem könnte in den Sinn kommen, wenn man das Beaujolais denkt.
Ja, und wenn man mal schaut, was dir da in den Sinn kommt, dann ist es ja anhand von diesen aufgezählten Klischee vor allem das, was jedes Jahr am 3. November Donnerstag ausgeliefert wird, nämlich der Beaujolais Nouveau. Ich würde mal sagen, Marketing-Gag entstanden in den 60er Jahren vom letzten Jahrtausend, wo man sich quasi als Winzer im Beaujolais ausbedungen hat, dass man im gleichen Jahr können Wein abfüllen und deren Bistros liefern und sofort trinkfertig parat haben.
Aber glaubst du, dass das gute Wein geben kann, wenn man quasi direkt am Rebberg auf Flaschen geht?
Ja, also zum einen, die Verfahren kennen wir ja auch hier in der Schweiz zum Beispiel, mit dem Herbstweissen, wo man ja quasi, ja, Pinot kurz dort anquetschen und dann hat man auch so einen Weissen mit leichtem Rosaschimmer, wo man gerade so frisch kann trinken kann. Oder andere kennen vielleicht Sauser, Wein, der in der Gärung ist und so abgefüllt wird als neuer Wein. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt dort ein bisschen genauer anschauen auf den Beaujolais Nouveau und dass man in Beaujolais selber auch die Kohlensäure-Gärung oder Maischung betreibt, wo ja dazu führt, man tut die Trauben meistens ganz und nicht irgendwie abpresst oder so, oder aufgebrochen in den Tank, Deckel drauf, fährt das auf ein Lagären und mit dem CO2 und eher kühlen Temperaturen kommt man nachher halt Wein über, wo eher so ein bisschen tropsig und fruchtbetont sind, wo durch diese Art von Maischengärung aber auch ja, das Ziel ist, das zu erreichen. Dann kann ich verstehen, dass man zu dem Punkt kommt. Man muss aber Beaujolais auch noch ein bisschen anders anschauen.
Ja, also wie in jedem Weinanbaugebiet, und das kennen wir ja zur Genüge, oder? Das eine sind Klischees, das andere ist ein bisschen die Realität. Und in der Realität ist es dann einfach auch wieder ein bisschen differenzierter in dem Beaujolais. Also man hat die Beaujolais Nouveau-Bewegung, das hast du jetzt gerade erklärt, aber dann gibt es ja durchaus auch noch die andere Seite, nämlich, dass es auch sogenannte Cru-Lager gibt. Nämlich in 10 Gemeinden von Beaujolais sind die so klassiert worden, dass sie sich als Cru-Lager dürfen verkaufen.
Und zwischen den Cru und den Superieur haben wir noch die Beaujolais Village, wo sich auch im Norden vor allem um das Kernland von diesen Cru-Lagen gruppieren. Aber mit diesen 10 Grüs, dort, wie du sagst, da sind wir absolut im Herzstück vom Beaujolais und wahrscheinlich im qualitativ bestgelegenen Teil von dieser Weinregion.
Und die 10 Grünlagen, also die Dörfli grenzen ja alle aneinander, oder? Das bildet wie so ein bisschen einen Block mitten in dieser Region. Und warum dürfen die sich denn überhaupt Grün nennen? An was liegt es? Sind die Böden denn dort so gut? Ist das Traubenmaterial so viel besser? Oder was führt denn überhaupt dazu, dass sie zu dieser Bezeichnung kommen?
Wenn wir es geschichtlich anschauen, ist es so wie oft. Das Rhonental ist mal von den Römern begangen worden. Die haben Reben mitgebracht. Weiter unten war der Syrah. weiter oben. Ob jetzt die Römer gerade mit dem Game gekommen sind, das wüsste ich nicht, aber wie wir ja auch schon in einer History-Folge gelernt haben, nach den Römern, die grossen Gralshüter vom Weinbau sind dann Zisterzienser gewesen. Zisterzienser, die vor allem im Burgund, in der Region, Grosses vollbracht haben. Und ich würde sagen, spätestens mit ihnen hat der Game auch seinen Siegeszug angehalten und sie sind dann auch die gewesen, die die Parzellierungen vorantrieben haben. Und ich gehe davon aus, dass die Grünunterteilung auch aus dieser Zeit herauskommt, wo sich der Zienser durch die Beobachtung vom Weinbaugebiet so dann nachher eigentlich die Unterteilung haben können vorne.
Und so viel verraten wir schon mal. Also wir haben heute ein Grü auf dem Tisch. Also wir haben uns jetzt nicht auf die Beaujolais Nouveau eingeladen, oder? Das Risiko wäre einfach zu gross gewesen, sondern gesagt, nein, wenn schon, gehen wir die Grü-Strasse runter. Aber jetzt hast du vorher gerade die Traube angesprochen. Gamay, das ist ja die Traube, die man hauptsächlich anbaut in Beaujolais. Was ist das für eine Traubensorte?
Gamay ist eine natürliche Kreuzung von der Sorte Pinot und Gouet Blanc. Zum Gamay Noir, wie er auch sonst genannt wird, also jetzt die Trauben, die dann für den Rotwein gebraucht wird, lässt sich auch sagen, dass sie vor allem im Beaujolais, nämlich 90% von der Rebfläche, abpflanzt wird. Und insgesamt kann man aber sagen, dass in ganz Frankreich fast 32'000 Hektare mit Gamay bestockt sind. Und von diesen 32'000 sind eben 60%, die aufs Beaujolais-Gebiet empfallen tun.
Die Kreuzung von Pinot und Gouet Blanc, das ist ja noch interessant. Das ist ja nicht nur Gamay, die aus dieser Kreuzung mal hervorgegangen ist, sondern es ist eine ganze Anzahl von Weinen, die man kennt, die dort mal ihren Ursprung hatten. Oder? Also ein bisschen auf der Liste Aligoté zum Beispiel oder sogar der Chardonnay, gehen alle irgendwie auf diese Kreuzung mal zurück.
Das sind natürlich dann Mutationen, die sich dort daraus weiterentwickeln. Wie das so ist, hätten wir das nicht, hätten wir auch nicht die Vielfalt im Wein. Also von daher würde ich sagen, danke, liebe Pinot, danke, liebe Gouet Blanc, dass ihr uns all das geschenkt habt als Vermächtnis, als natürliche Mutation.
In der Recherche haben wir irgendwo gelesen, dass Beaujolais ist die einzige Region der Welt, der es gelingt, aus der Sorte Gamay nicht nur süffige Alltagstropfen zu erzeugen, sondern auch echte große Terroirweine, die nach 2-3 Jahren der Reife einem echten Burgunder aus Pinot Noir in nichts nachstehen. Also wenn es das soll, ist, habe ich fast schon recht grosse Erwartungen, da die Grünflaschen, die wir da auf dem Tisch haben.
Ja, darf man auch haben, weil, wie gesagt, es ist eine Region, wo die Weine sehr behaftet sind mit den Vorurteilen, die wir vorhin auch so ein bisschen jetzt aufgenommen haben. Und dank der, ich sage jetzt doch, qualitätsbewussteren Winzer und denen, die seit langem auch Tradition pflegen, halt immer wieder auch vorgeführt bekommen, dass es sich trotzdem auch sehr tolle und wunderschöne Weine handeln kann. Und ich glaube, ein Exemplar werden wir hier auch mit der Flasche von der Domaine von Georges Descombes vor uns haben.
Damit wäre der Name vom Winzer schon gefallen. Georges Descombes, man sagt, er ist einer der Grossen in dieser Szene. Man redet ja immer von diesen berühmten vier. Das sind vier Winzer, die sehr bekannt sind. Und bei ihm sagt man, er ist eigentlich der inoffizielle Fünfte von denen, die Qualitätssachen hervorbringen. Und er ist aber auch einer, der sich sehr am natürlichen Weinbau verschrieben hat. Und da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, haben wir es eigentlich nicht schon fast ein bisschen mit einem Naturwein zu tun? Und falls ja, wäre ich schon ein bisschen skeptisch, weil du hast den Wein mitgebracht und du bist doch sonst so ein bisschen eher skeptisch gegenüber Naturwein.
Jetzt kommt es immer darauf ab, eben, wie tut man Naturwein interpretieren. Was sie als Wein naturell verstehen, ist häufig eben auch die ganze Biodynamie, die dort mitschwingt. Dort ist man im Burgund generell sehr stark darauf unterwegs. Was aber der Naturweincharakter hier betrifft, kann ich noch gar nicht sagen, weil es ist das erste Mal, dass ich eine Flasche von Georges Descombes probiere. Ich hatte aber schon lange mal vor, ihn eben als einen von diesen fünf im Gaumen näher zu bringen und mal zu schauen, wie das so schmeckt.
Der Georges Descombes, der ist schon relativ früh mit Wein in Verbindung gekommen. Schon als Jugendlicher hat er mit seinem Vater, der auch Winzer war, im Weinberg rumturnen. Und seine Familie hat eine Abfüllfirma gehabt. Und in das Business ist er nachher eingestiegen, hat eine mobile Weinabfüllanlage und hat das als Dienstleistung zur Verfügung gestellt. Ist von Weingut zu Weingut gekesselt und da habe ich dann irgendwo gelesen, das Herumspringen von Keller zu Keller gab ihm die Möglichkeit, viele verschiedene Weingüter kennenzulernen. Und dann ist eben das passiert, was einem in der Weinwelt oft kann passieren. Er ist beim La Pierre im Keller gewesen. Das ist auch einer von den berühmten Vier, von der Gang of Four. Und hat dort ein Weili getrunken und ist überwältigt gewesen von der Reinheit und Eleganz von dem Wein. Und dort hat er einen Entschluss gefasst. Und der Entschluss war, jetzt mache ich selber auch Wein. So ist er eingestiegen.
Ist auch eine gute Startposition, wenn du schon Reben in der Familie hast und dann sowieso alle kennst und dann wahrscheinlich immer auf dem Laufenden bist, wo könnte vielleicht noch ein paar Zellen frei werden von besonders guter Qualität und dir dann so deinen Share könntest sichern.
1988 hat er dann angefangen mit seinem eigenen Weingut und sein Vater hat sehr traditionell Wein ausgebaut und der Junior hat das halt ein bisschen müssen neu erfinden wieder, oder? Wie es immer so ist bei einem revolutionären Jungen. Und hat dann auf einen biologischen Weinbau umgestellt. Wir haben gelesen, er verzichtet auf jegliche Zusätze im Wein oder Manipulation. Was er macht, er gibt noch eine winzige Dosis Schwefel dazu, weniger als ein Hundertstel von der Menge, die man überhaupt nach Bio-Richtlinien dürfte. Und das macht er bei der Abfüllung, dass die Weine noch ein bisschen stabilisiert werden.
Und ich glaube, genau dort fährt er sich eben schon unterscheiden von den Naturweinproduzenten, weil viele tun ja gar keinen Schwefel verwenden. Aber er vertritt genau die Linie, wo er sagt, hey, sorry, ein bisschen Schwefel braucht es, weil ich will den Nachgärung ausschliessen, ich will wirklich den Wein stabil haben, so dass er nachher auch lagerfähig ist und über die lange Zeit durchaus genossen werden kann.
Also der Schwefel ist auch das, was dazu führt, dass ein Wein nicht übergeht oder wenn man so will, was man oft hat ja bei der Naturwein, dass sie, sagen wir mal, so eine Tendenz richtig Essig oft haben oder richtig Säurebombe und das ist eben das, was man mit dem Schwefel ein bisschen kontrollieren kann. Also, der Mann hat rund 15,5 Hektar Rebfläche. Verteilt ist das auf 5 Appellationen. Eine von den Appellationen, sogar die kleinste, 0,5 Hektar Rebfläche, ist Renier. Und in der sind wir heute unterwegs. Von der Appellation Renier kommt der Wein, den wir heute auf dem Tisch haben.
Das ist eine Appellation, die eher oben am Hang ist, sehr hochgelegene Ebene hat. Es geht auf und auf 450-500 Meter. Heisst, man hat kein Frostproblem, wie vielleicht weiter unten, wo sich Nebel sammeln kann, wo, wenn kalte Temperaturen sind, was im Burgund generell gerne passiert, Reiben können abfrieren. Dort ist der gute Georges natürlich jetzt gefeit davor mit seiner Lage in Renier. Und man sagt, Renier sei auch so die Lage, wo, sag jetzt mal, samtige, aber auch sehr geradlinige Wiesel produzieren.
Und zu allem her ist es von diesen 10 Grünlagen, die wir ja schon vorher erwähnt haben, auch noch die jüngste. Ja gut, jetzt grabe ich mir mal schnell die Flasche und schaue mir das Etikett an. Vielleicht, wenn man oben anfängt bei der Flasche, die hat eine Wachskapsel drauf. Hat das eigentlich einen Vorteil, wenn man mit Wachs versiegelt?
Wachsversiegelung führt einfach dazu, dass du weniger Sauerstoff hast, der dazukommt. Ich weiss nicht, ob das absichtlich ist, weil Wein, die normalerweise eben so eine Kohlensäure-Mazeration machen, oder Einmeischung und dann nachher keinen Luftkontakt haben, sehr schnell auch können oxidieren, wenn sie mit Luft in Kontakt kommen. Und vielleicht will man genau das dann beim Lagern ausschliessen, so dass man dann eigentlich den pursten Genuss hat, wenn man es nachher ins Glas einschenkt.
Wenn man jetzt von der Etikette her urteilen, dann muss man wirklich sagen, der Winzer scheint so Sachen aufs Nötige zu reduzieren. Es hat nur Typografie auf dieser Etikette. Es ist eine Schrift, die ich jetzt nicht so wunderschön finde, so ein bisschen gedrängt, steht einfach gross Renier 2021 drauf. Und sonst steht einfach seine Adresse drauf und dass es noch extern abgefüllt worden ist. Also er, der selber mit der Abfüllanlage rumgedüst ist, lässt jetzt offenbar auch mal extern abfüllen. Jetzt, wo wir die Folge ein bisschen vorbereitet haben, noch interessant, ist das Glas ist so neben meinem Laptop gestanden, wo ich da Zeug eingetippt habe aus der Recherche. Und dort hat das schon so ein bisschen angefangen überduften. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Nase immer noch da ist, wo jetzt der Wein schon ein bisschen länger in unseren Gläsern drin ist. Und mein Eindruck ist, wenn ich die Nase voll nehme, ist, dass es recht so beerig daherkommt. So ein bisschen beerig mit einem Touch Alkohol drin. Das schmecke ich so raus für mich.
Also ich würde sagen, eine schöne Kriese-Note ist da drin. Es hat so einen Berry-Touch. Für mich sind es sogar so Crushed Berries. Vor allem, wenn du dann nachher einen Gaumen nimmst, hat er wirklich auch so die Samtigkeit. Es ist etwas, wo nicht Struktur aufbaut, sondern den Gaumen einfach eindeckt. Hat auch eine gute, nervige Säure dabei, also eine Lebendigkeit. Aber für mich ist das jetzt klar ein Food-Wein und nicht ein Solist, der jetzt gerade einfach zumindest in diesem Zustand jetzt so trinken tust.
Mein Gefühl ist, wenn man einen Schluck nimmt, dann fängt es erst mal sehr schön an. Also der Wein tut sich so schön ein bisschen anschleichen auf eine wohlige Art und Weise und dann wahnsinnig schnell verflüchtigt sich das und ich habe nur noch irgendwie Säure im Gaumen und irgendwie für mich nicht ein nachhaltiger Wein. Also wenn ich jetzt im Kopf habe, das ist ein Grü und das Trinken geht das bei mir gedanklich völlig auseinander.
Was ist denn nachhaltig?
Wenn eben die Schönheit, die sich da anschleicht, einfach noch ein bisschen im Gaumen würde kleben bleiben und in so einem weichen Abgang verflüchtigen. Aber da ist wirklich so, du nimmst einen Schluck, dann wird es schön und dann ist es so zack, fertig, Säure, bang.
Ja, das mag dein Empfinden sein. Ich sage, das ist Frische, ich sage, das ist eben die Samtigkeit. Ich behaupte in dem Zusammenhang, der wieder hier und ein schönes Brötchen, das Kotelett, das würde sich gut verstehen. Das Fett würde jetzt genau hier die Säure auffahren, so dass die Samtigkeit noch mehr zum Ausdruck kommt und das andere eben buffert wird. Und ich glaube, die zwei würden dann miteinander ein wunderbares Paar abgeben.
Aber wo siehst du die Samtigkeit? Also die schliesse ich mir jetzt irgendwie einfach nicht. Also man nimmt einen Schluck und dann kommt es gerade so ein bisschen schön rein. Und ja, da kann ich jetzt sagen, das ist samtig, aber das geht so schnell wieder weg. Das ist wie so ein On-Off-Wein für mich. Ha, da bin ich, ha, tschüss. Hast du dich schon gefreut? Ach nein, ich verlasse dich gleich schon.
Ja, aber das ist immer das Gleiche. Du willst vom Wein abgeholt werden. Du musst dich ihm annähern.
Ja, das versuche ich.
Das Spiel läuft anders.
Aber er macht es mir so wahnsinnig schwer.
Er macht es überhaupt nicht schwer.
Aber ist das ein Grüwein? Also mit Grüwein assoziiere ich anderes. Da erwarte ich ein bisschen mehr Perfektion, da erwarte ich ein bisschen mehr, dass es ein bisschen schön runder ist und ein bisschen harmonischer ist. Aber das als Grüwein sehe ich jetzt nicht.
Doch.
Was macht denn der zum Grüwein im Beaujolais?
Die Nase ist super. Du hast eine klare Fruchtstruktur drin, du hast, sagen wir, Crushed Berries. Die zerstossenen Beeren tun sich eben im Mundgefühl eigentlich wiedergeben, nämlich genau das Texturielle, das du hast und nicht das Strukturelle. Und dann haben wir ja vorher schon auch gelernt gehabt, bei der Beschreibung von der Region, mit dem Kennenlernen von der Grü, dass der Grü auch bekannt ist für seine Gradlinigkeit. Und die Gradlinigkeit kommt ja genau durch die sehr distinguierte und sehr straighte Frische in Form von Säure, die da drinnen ist, wieder raus. Also ich finde, der löst jetzt sämtliche Charaktereigenschaften aus.
Also ja, geradlinig ist der etwa 3 Sekunden für mich und dann ist die Geradlinigkeit weg und wird einfach komplett ersetzt durch irgendwie wahnsinnig viel Säure, die hängen bleibt. Und das ist so mein Gefühl, das irgendwie zurückbleibt. Auch jetzt noch, wenn ich einen Schluck genommen habe und ein bisschen warte, ist einfach alles irgendwie wie so übersäuert in meinem Mund.
Der Wein löst genau alles ein, was er muss. Du spürst neben dieser Samtigkeit, neben dem Volumen, das er mitbringt, das er von der Nase in den Gaumen übertut, kommt genau das Paradoxe mit dieser Gradlinigkeit durch die Säure, durch die Frische, die sich dort drin nachher eigentlich ablösen tut von dem Texturiellen und so eigentlich die beiden Gegensätze genau zum Ausdruck bringen tut.
Ich bin wahnsinnig fasziniert, Nagi, was du alles in dem Wein siehst, aber ich spüre es wirklich nicht. Also ich sehe die Komplexität, die vielen schönen Worte, die du da brauchst. Mit jedem Schluck, den ich nehme, versuche ich irgendwie denen nachzugehen und zu sagen, wo sollte ich das sehen? Und das kommt einfach nicht. Es macht irgendwie nicht Klick in meinem Kopf bei dem Wein.
Ich bin eigentlich dafür da, um dich zu bekehren.
Gut, also die grosse Liebe wird es nicht bei mir, aber du würdest dir von dem eine Kiste Keller stellen, wenn es sein müsste.
Also das würde ich jetzt locker kaufen, ja.
Okay, gut. Wo sind wir denn preislich da so unterwegs?
30 Stutz.
Dann würde ich sagen, machst du ein Fach in deinem Keller schon mal parat für den. Mein Keller würde ich mit anderem auffüllen. Ich glaube, ich will mich nicht mehr das verlieben.
Das wäre doch mal ein Schlusswort, weil ich glaube, einig werden wir uns heute nicht mehr. Aber an dieser Stelle vielleicht noch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen weiteren Ausblick. Die nächste Folge mit Wein und Food Pairing unterm Stichwort Perfect Match zusammen mit unserem Kollegen Marc Albert vom Borolac Vin, wo wir euch wieder werdet mit Tipps und News versorgen rund ums Thema Wein und Essen.
Und da hoffe ich schwer, dass es kein Beaujolais gibt. Ihr seht in der Weinwelt, Einigkeit ist nicht immer das, was man muss anstreben muss. Haben wir heute auch nicht gemacht. Trotzdem geben wir dem immer wieder einen Versuch. Die nächste Folge, habt ihr schon gehört, wird mit Marc Almert zusammen sein. Die klassische Weinbraten-Folge gibt es dann übernächstes Mal. Bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit. Habt Sorge und macht's gut. Tschüss zusammen. Und tschüss, Nagi.
Ciao, Elli.